Hallo und herzlich willkommen bei Potsmo, deinem Online-Marketing- und SEO-Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin Online-Marketing-Manager bei Teismo und heute begrüße ich in unserem Podcast-Studio zur Abwechslung mal nur eine einzige Person, nämlich ist hier Joel.
Hallo Marco, ich bin diesmal auch wieder mit dabei. Man kennt mich ja mittlerweile ja schon ein bisschen von den letzten paar Folgen.
Das stimmt, das ist jetzt deine dritte Folge.
Meine dritte, genau.
Und heute befinden wir uns in Folge 15 dieses Podcasts. Neben den Themen Online-Marketing und SEO beschäftigen wir uns heute mal eher in die Richtung Webdesign, also eine dritte Baustelle, die heute dazukommt. Nämlich wollen wir uns heute darüber unterhalten, was eigentlich eine moderne Webseite ausmacht, was sie enthalten sollte und welche Elemente auf keinen Fall fehlen sollten. Und du bist ja deines Zeichens eher aus der grafischen Richtung.
Ganz genau. Also wie ich schon mal erwähnt hatte, ich komme ja quasi aus der Print-Grafik, also da waren meine ersten Anfänge und bin dann irgendwann in den Webspace gesegelt, sage ich mal, und genau, mache das jetzt quasi hauptsächlich und kümmere mich um alles rund um den Look einer Website.
Sehr gut. Erinnern wir uns doch mal zurück an die ersten Tage des Internets, auch wenn wir wahrscheinlich die beide noch nicht in den Anfängen erlebt haben, aber zumindest an alte Zeiten erinnern wir uns dennoch zurück.
Oder zumindest die Nachwirkungen spürt man dann doch manchmal.
Internetseiten sahen nicht immer so aus wie jetzt. Nicht nur die Endgeräte haben sich verändert, diverse Male, als auch das Design an sich. Was verbindest du denn mit so einer richtig Oldschool-Website?
Viel Text. Kleine, unscharfe, also Bilder mit schlechter Auflösung und viel, viel Text auf engem Raum. Ja, das ist, glaube ich, so das Erste, was mir direkt in den Kopf kommt. Es gibt natürlich auch noch so andere Gestaltungsmerkmale aus irgendeinem Grund. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt so stark vertreten war. Aber wenn ich an alte Webseiten denke, dann habe ich immer so ein Eierschalengelb im Kopf als Hintergrundfarbe. Keine Ahnung, woher ich das habe, aber das ist immer so das Erste, was mir ja in den Kopf springt. Und natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Gestaltungsmerkmale. Stichwort Links zum Beispiel. Wer viel mit Word arbeitet oder Textdokumente schreibt, der kennt ja bestimmt den klassischen blau unterstrichenen Link. Auch der war bei alten Webseiten häufig mal vertreten. In den Anfängen des Internets waren ja die Webseiten mehr oder weniger Dokumente, die man quasi ins Internet gestellt hat und dann miteinander verlinkt hat. Und deswegen merkt man das halt auch, oder ist es einer von den Faktoren, die ja definitiv mittlerweile dann doch langsam überholt sind in vielen Fällen.
Also anhand der Sachen, die du mir jetzt beschrieben hast, klingt das so, als würde ich über die Webseite Wikipedia sprechen.
Ich meine, im Fall der Fälle, oder sagen Sie mal so, ich würde schon sagen, dass Wikipedia sich auch im Laufe der Zeit mittlerweile ordentlich weiterentwickelt hat vom Webdesign. Aber ich glaube, ja, man könnte schon so eine Parallele ziehen zwischen den beiden. Also ich glaube, dieses typische Beitragsformat, was Wikipedia hat, dass man halt möglichst viele Infos auf möglichst geringem Raum den User präsentieren möchte. Ich glaube, das war halt einfach auch eine Grundlage, nach der viele alte Webseiten gefolgt sind damals. Da hat man sich noch nicht so viele Gedanken über Weißraum und Platzverhältnisse gemacht. Und ich glaube, da kommt halt auch diese Parallele her zu Wikipedia. Wobei im Fall von Wikipedia ist es halt auch einfach, ja, dem Nutzenfaktor bedingt, dass die Seite so aussieht. Und ich möchte nicht grundsätzlich Gestaltungsmerkmale, also wenn hier ein Zuhörer eine Webseite hat, deren Hintergrundfarbe Eierschalengelb ist, ich möchte auf gar keinen Fall dieser Webseite einen coolen Look absprechen. Das ist halt wirklich einfach nur das, was dann so hängen bleibt im Laufe der Zeit, weil halt einfach wirklich viele Seiten nach dem Muster erstellt wurden.
Was mich automatisch an etwas ältere Websites erinnern lässt, ist auch dieses Boxed-Layout.
Oh ja.
Also, dass es einen festen Rand gibt und nicht über die volle Breite geht. Und grundsätzlich auch, wie Seiten aufgebaut sind, so tabellenbasiert.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und natürlich ein Highlight der vergangenen Tage, Flash-Animation.
Oh ja, das war ja definitiv ein Teil der Vergangenheit. Ein Teil, den ich gar nicht mehr so viel mitbekommen habe, muss ich ehrlich gestehen. Aber man kennt auf jeden Fall noch das ein oder andere Artefakt, was auch dem folgt.
Und den letzten Punkt, den ich noch aufzählen möchte, weil er aus der Historie einfach sehr lustig ist, ist die übermäßige Verwendung von blinkenden Grafiken und GIFs.
Oh ja. Ja, ich weiß nicht, ich ziehe immer sehr, sehr gern eine Parallele von alten Webseiten zu den typischen PowerPoint-Präsentationen, die man aus der Grundschule kennt oder aus den früheren Schuljahren, sage ich mal. wo einfach viel animiert wurde und zwar so viel, dass ja jeder, der das Ganze gesehen hat, sich einfach nur noch auf diese Animation fokussieren konnte. Und ja, ich weiß, was du meinst, Marco.
Und auch natürlich waren Wörter wie responsives Webdesign noch Fremdwörter, natürlich auch daraus geschuldet, dass es die passenden Endgeräte noch nicht gab. Ich meine, wozu die Webseite dynamisch auf jede Bildschirmgröße anpassbar machen, wenn es nur eine Bildschirmvariante gibt? Genau, also das.
Ja, ich glaube auch, dass vieles, also ich sag's mal so, vieles war technisch bedingt und es gibt, wie ich es gerade auch schon ganz kurz angeschnitten habe, ich glaube, pauschalisieren kann man ja Design-Features nie als alt oder neu. Ich glaube, du kannst jedes alte Design-Feature in einen Kontext bringen mit gutem, strukturierten, überlegten Webdesign, in dem es einfach eine moderne Wirkung hat oder vielleicht auch seinen eigenen Charme auf der Webseite zeigt. Deswegen sage ich ja, es kommt dann immer auf das Gesamtbild drauf an. Und ja, es ist immer schwer, irgendwas direkt als alt oder neu zu klassifizieren.
Klar, es kommt immer auf das an, wie man es verpackt hat. Mhm. Und wie es in der Mode eben auch so ist, alles kommt irgendwann wieder. Bestimmt kommt irgendwann auch das Boxed-Layout wieder. Okay, kurz Rückerinnerung in alte Tage. Springen wir in die Zukunft und was ist denn heute so aktuell und welche Trends gibt es? Was müssen wir unbedingt beachten?
Naja, also wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, wir sprechen jetzt hier über modernes Webdesign, aber ich glaube, es ist in vielen Fällen, also modern ist ja erstmal ein sehr, sehr, ich sag mal, abstrakter Begriff, einen, den man nicht wirklich ja unbedingt auf eine Sache unterbrechen kann. Es gibt solche Sachen wie ein dynamisches Weblayout oder einfach ja eine gute Customer Journey, über die wir ja schon mal gesprochen haben. Aber ich glaube, das sind alles nur kleine Bestandteile. Nicht das Gesamtbild dieser neuen Kenntnisse, die wir in den letzten Jahren alle gewonnen haben, aus den Bereichen der Webprogrammierung, aus den technischen Vorteilen, die letzten Jahre entstanden sind. Ich glaube, aus dem Gesamtbild ergibt sich dann ein modernes Webdesign und es ist dann einfach wichtig, ja, so ein paar Grundsätzen zu folgen. Und im Endeffekt ist es dann halt wieder, wie du es gerade gesagt hast, wie man es halt verpackt.
Was sind denn die modernen Grundsätze, die du gerade angesprochen hast? Also klar, das Thema Responsiveness haben wir gerade schon angesprochen. Genau. Ich würde es nur ganz kurz hier anschneiden. Also die Webseite sollte halt auf jedem Bildschirmformat, sei es kleines MacBook bis zu großem Fernseher, möglichst gut aussehen und alles lesbar sein, alles anklickbar sein. Und
genau. Also wie du vorhin gesagt hast, wir haben mittlerweile halt nicht mehr nur einen Bildschirm auf dem Tisch stehen. Wir haben auch einen in der Hosentasche. Wir haben
einen am Armband.
Man kann im Einzelfall auch Webseiten im Kinobildschirm anschauen. Also ist mittlerweile alles möglich. Es gibt kaum noch Limitationen. Und genauso hat sich halt auch die Industrie oder die, ich sag mal, Beschaffenheit von Webseiten geändert. Man muss jetzt halt immer schauen, dass wirklich alles abgedeckt ist und man auf jeder Bildschirmgröße, in jedem Bildschirmformat, ja, auch den Nutzenfaktor der Website bis dahin ausschöpfen kann, wie man es halt muss. Und genau da kommt dann halt dieses Responsive Design ins Spiel und gewährleistet eben genau den Fakt.
Genau, also das mal ausgeklammert, das denke ich mal logisch ist.
Genau, es ist auf jeden Fall eine der, ich sag mal, bekannteren modernen Stilmittel oder ja, Begebenheiten, sage ich mal. Ein Stilmittel ist es ja nicht wirklich. Ja gut, was würde ich jetzt als modernes Design betiteln? Ich habe es ja gerade schon gesagt, schwer genau zu pauschalisieren, aber was für mich auch ein Kernpunkt von modernem Design ist, ist, dass er zielgruppenbestimmt ist oder dass es zielgruppenbestimmt ist. Was bedeutet das? Naja, man macht sich jetzt nicht mehr nur noch die Gedanken, ja, meine Webseite muss cool aussehen, sondern man denkt sich in die Nutzer der Webseite rein. Welche Altersgruppe folgen diese Nutzer? Was sind die Interessen? Will man auf die Webseite gehen, um sich vielleicht Inhalte durchzulesen? Oder will man auf die Webseite gehen, weil man einfach schnell seinen Inhalt aus dem Text rausfischen möchte und dann damit so schnell wie möglich die Webseite wieder verlassen will? Oder will man vielleicht was kaufen? Shops sind ja auch eine Sache, die gab es am Anfang vom Internet auch, ja, schon, aber die haben sich auch wahnsinnig stark weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und ich finde einfach, zielgruppengerechtes Design ist ein wichtiger Kernpunkt, der sich jetzt in der modernen Webgestaltung so wahnsinnig stark rauskristallisiert hat, dass man quasi alle Schritte, die man dahinter hat, also wie viel Dynamik nutze ich in meiner Seite, welches Layout nutze ich auf meiner Seite, welche Farbgestaltung nutze ich auf meiner Seite, all das reiht sich dann irgendwo dahinter ein, weil es muss ja im Endeffekt der Zielgruppe passen und nicht dem, der die Webseite erstellt, primär. Klar, natürlich muss man dazu sagen, jeder sollte sich auch mit seiner Seite identifizieren können, das ist wichtig, weil man möchte ja auch das präsentieren, für das man selber steht, aber ich glaube,
jeder Seitenbetreiber hat natürlich auch ein Ziel vor Augen, was er mit der Seite denn erreichen möchte.
Auf jeden Fall.
Möchte ich den User zum Kauf führen oder möchte ich ihn informieren oder etc.?
Genau, ich glaube, das spielt dann auch wieder in den Faktor rein, was will der User auf meiner Seite machen? Und auch da hängt dann, glaube ich, die Zielgruppe wieder mit dran, weil je nachdem, wie versiert ich auch mit dem Internet allgemein bin und mit der Webnutzung und Bedienung vor allem, ja, so muss ich halt auch meine Seite anpassen. Genau. Also ich sag's mal so, man kann es zum Beispiel an einem kleinen Beispiel mal heranziehen. Ich sag mal, die ältere Zielgruppe bevorzugt halt meistens eher statische Webseiten, eher etwas, was ja leicht über, ja, wo man einen schnellen Überblick sich schaffen kann, wo es keine vielen ablenkenden Elemente gibt, während dadurch, dass halt mit der Zeit immer mit den jüngeren Zielgruppen die Aufmerksamkeitsspanne leider ein bisschen zurückgeht, ist es da natürlich immer gut, wenn man Sachen drin hat, die Leute wirklich catcht und auch auf der Seite hält. Naja, ich glaube, es ist rübergekommen, was ich damit sagen möchte. Also eher dynamische Elemente, Animation, was es da nicht so alles gibt, eher für Webseiten, die für ein jüngeres Publikum bestimmt sind, während man dann halt eher was Statisches, was Schlichtes nimmt, wenn es eher um eine ältere Zielgruppe geht. Auch das ist immer schwer zu pauschalisieren. Also ich bin persönlich eigentlich immer gegen diese Einteilung in Altersgruppen, aber es ist halt in vielen Fällen dann doch so, dass man das Webdesign dann dementsprechend anpasst.
Beim Thema Animationen haben wir uns ja vorhin noch lustig gemacht über Flash-Animationen.
Ja.
Von welchen Animationen sprichst du denn hier?
Naja, also ich meine, Animationen fallen ja grundsätzlich in die Kategorie dynamische Elemente, nenne ich sie jetzt einfach mal. Dabei hat sich, glaube ich, ich sag mal im grundsätzlichen Vergleich jetzt zu den Flash-Animationen, einfach die Handhabung von diesen Animationen geändert. Es werden Animationen eingesetzt, aber sehr überlegt und sehr, sehr subtil. Da fällt mir beispielsweise jetzt der bekannte Parallax-Effekt ein, den man gerne mal mit einbaut, wobei dieser natürlich auch sehr, sehr übertrieben und ablenkend eingesetzt werden kann. Er kann aber auch einfach nur subtil im Hintergrund sein, sodass man ihn als Nutzer fast gar nicht merkt. Aber im Endeffekt macht er trotzdem was mit der Seite und gestaltet sie aufregender, wodurch halt der jeweilige Nutzer von der Seite wieder einen Punkt hat, wo er gefesselt wird an das ganze Design.
Kannst du vielleicht das, für die es nicht kennen, den Parallax-Effekt kurz beschreiben?
Naja, also
fällt dir da irgendeine kleine, einfache Erklärung ein, wie man das ohne ein Bild in einem Audiomedium schreiben
kann? Naja, du sagst es ganz gut mit der einfachen Erklärung. Ich versuche mal mein Bestes. Also der Parallax-Effekt bewegt Elemente aufgrund oder auf Basis des Scrollens. Heißt, wenn ich irgendwo auf der Webseite scrolle, dann wird je nachdem, was ich halt eingestellt habe, das jeweilige Element, das jeweilige Bild, der jeweilige Text um die festgelegte Position verändert. Also ich scroll beispielsweise auf einer Seite nach unten und was passiert, wenn ich einem Text einen Parallax gegeben habe? Naja, der geht dann beispielsweise nach oben. Das ist super variabel. Es ist halt einfach im Prinzip eine Animation, die davon abhängig ist, wo ich gerade auf der Seite bin und wie ich mich auf der Seite bewege.
Ich finde, das ist eigentlich eine sehr einfache Technik, um mit ganz, ganz wenig Aufwand sehr viel Dynamik zu simulieren. Ich glaube, man kennt es auch aus so 2D-Computerspielen. Wenn die Figur in eine Richtung läuft, geht der statische Hintergrund, der eigentlich nur ein Bild ist, bewegt sich aber leicht in eine Richtung. Und dann dadurch kommt gleich so ein 3D-Effekt raus, obwohl es eigentlich kein 3D ist.
Oh ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Analogie.
Also alle, die den allerersten Gameboy hatten, wissen, was ich meine.
Ja. Nee, aber ich glaube, was du sagst, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Dieser simulierte 3D-Effekt spielt in vielen Fällen, glaube ich, eine Rolle. Also vor allem, wenn ich jetzt beim Bildparallax bin, ist es, glaube ich, einfach... Ja, das Bild bewegt sich ja nicht wirklich weg. Es bewegt sich wirklich nur in einem ganz, ganz kleinen Raum. Aber es suggeriert halt dem Gehirn, dass es irgendwo einen 3D-Effekt auf dem Ganzen gibt, dass man in das Bild eintauchen kann, wenn man es sehr, sehr pragmatisch ausdrücken möchte. Ja, und ich glaube, für sowas ist halt der Parallax-Effekt ja mehr als nur geeignet und das halt ohne den User prinzipiell zu überfordern. Auch da natürlich wieder. man kann es auch übertreiben, wie in allen anderen Fällen auch. Also die Art des Effekts, sage ich mal, bestimmt ja nicht, wie er im Endeffekt eingesetzt wird.
So viel zum Thema Animationen.
Eine Sache, die man, was jetzt ja im Laufe des Parallax und der Erklärung von diesem Effekt schon häufig aufgekommen ist, und auch, weil du es gesagt hattest im Vergleich mit den Flash-Effekten von damals, worüber wir ja gerade noch gelästert haben. Wann sind Animationen zu viel Animationen? Es gibt es auf jeden Fall. Ich habe da immer so einen Grundsatz. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sage immer grundsätzlich, wenn die Webseite und das Thema das zulässt, dann sind Animationen dann zu viel, wenn sie den User vom eigentlichen Content ablenken. Also wenn sie nicht mehr den Nutzer auf der Webseite halten, weil irgendwas Spannendes passiert, sondern wenn sie wirklich dafür sorgen, dass man den eigentlichen Content, die der User lesen oder ja, verinnerlichen soll, dass man diesen Content nicht mehr wahrnimmt. Ab dann ist eine Animation definitiv, ja, einfach too much, sage ich jetzt einfach mal im Groben. Oder hast du da irgendwie eine Philosophie, nach der du gehst, wann für dich Webseiten zu überfüllt ausschauen, oder ist es bei dir eher so eine Bauchgefühlsache? Wenn es
animationsüberfüllt, da kann ich dir jetzt gar keine pauschale Antwort geben. Das ist, wie du vorhin gesagt hast, kommt auf den speziellen Einzelfall an. Aber spätestens, wenn der Text beim Scrollen sich um 90 Grad dreht und man ihn nicht mehr lesen kann, ist es vielleicht zu
viel. Schlüsselwort alte PowerPoint-Präsentation. Ja, nee, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich meine, man kann es halt auch nicht grundsätzlich, das ist ja das Problem, das ist ein sehr, sehr abstraktes Thema. Also nicht nur allein auf die Animation beispielsweise begrenzen. Es spielen ja auch noch andere Sachen eine große Rolle. Und ich glaube, auch eine der größten Effekte, und wo wir vorhin auch über moderne und dynamische Webseiten geredet haben, einer der größten Aspekte, die man jetzt im Vergleich zu alten Webseiten sieht, ist eine gekonnte und überlegte Textplatzierung. Und dazu zählt auch beispielsweise, ja, genug Weißraum, um die jeweiligen Elemente zu lassen. Kurze Erklärung, was ist eigentlich Weißraum? Ich glaube, ich greife schon wieder zu weit nach vorne. Weißraum hat nicht unbedingt was mit der Farbe Weiß zu tun. Der Name suggeriert es ein bisschen, aber es ist nicht immer der Fall.
Kommt natürlich auf die Hintergrundfarbe.
Ich wollte es gerade, deswegen nicht immer der Fall. Ja, also Weißraum ist in vielen Fällen wirklich Weißraum, aber es ist im Prinzip einfach nur der Abstand oder der Freiraum. Freiraum ist, glaube ich, auch eine gute Alternative, eine gute Parallele, die einen Text oder ein Bildelement hat. Ein Aspekt, der einfach bei vielen alten Webseiten, weil man halt eben versucht hat, möglichst viel Content auf geringen Space zu kriegen, ja, nicht so durchgekommen ist, der jetzt aber mittlerweile immer beliebter wird, und gerade bei den großen Konzernen sieht man es einfach immer wieder, wie wichtig sowas ist. Also wie viel Platz gebe ich meinen Elementen? Wie viel Fokus kann ich damit erreichen? Und wann ist etwas einfach, also was man jetzt im Umgangssprachlichen als zu gequetscht bezeichnen würde? Weil das einfach nur dazu führt, dass ich auf einer Seite super viel Content habe, aber eigentlich gar nicht weiß, was ich jetzt wirklich lesen soll. Und ja, sowas fällt natürlich auch irgendwo unter den Punkt Aufmerksamkeitsspanne. Wie lange schauen sich Leute auch wirklich die Seite an? Aber auch in den Faktor Wirkung zählt es wahnsinnig stark mit rein, wo ich natürlich aus der gestalterischen Schiene immer besonders ein Augenmerk drauf lege.
Also würdest du sagen, der Weißraum kann auch zur Userführung beitragen?
100%. Also das ist grundsätzlich was man nie vergessen darf. Also vor allem bei Seiten, wo man dann anfängt, sich zu verkünsteln, das klingt jetzt ein bisschen negativ, oder wo man dann anfängt, ein bisschen mehr Dynamik einzubauen, weil es halt der Kunde oder dass die jeweilige Branche einfach zulässt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Da passiert es halt dann leicht, dass man vergisst, dass man aber auch immer den funktionellen Faktor der Seite beachten soll. Und das ist auch eine Sache, die dann gemeinsam wieder in das moderne Webseitendesign reinfällt, weil eine Seite, die ich nicht wirklich benutzen kann, die kann noch so schön gestaltet sein, die hilft mir am Ende als Konzern auch nichts. Also es muss immer auch der Nutzenfaktor, ich habe es jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt im Laufe dieses Podcasts, aber der muss halt einfach gegeben sein. Und dafür ist halt die Nutzerführung unglaublich wichtig. Also ich muss beispielsweise sollte immer irgendwie navigieren können auf der Seite. Ich sollte immer vollen Zugriff auf das Menü haben. Also wenn ich auf der Seite scrolle und das Menü geht auf einmal aus dem linken Bildschirmrand raus, dann hat mir das auch relativ wenig geholfen. Das sieht vielleicht ganz cool aus, aber gut, was möchte ich dann im Endeffekt damit? Dann kann ich die Seite nicht weiter bedienen. Und das ist vielleicht jetzt ein extremes Beispiel, aber es passiert leider relativ häufig, dass man, gerade wenn man halt versucht, irgendwie was sehr, sehr Bewegtes in die Seite reinzubringen, ja, teilweise einfach vergisst, dass man beispielsweise nichts überdecken sollte, oder dass, wenn man eine Animation einbaut, die ein Modul bewegt, was vielleicht wichtig für die Navigation ist, ja, dass das vielleicht nicht so sinnvoll ist im Endeffekt. Ja, es ist also, es kommt immer auf den Faktor, wie überlegt ist etwas zurück und welchen Nutzen hat es dann am Ende für mich. Genau.
Also im Endeffekt muss man über jedes Element nachdenken, auch über ein Element, das scheinbar gar nicht da ist.
Das stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Grundsatz und ich glaube, das beschreibt viele, viele Aspekte des Webdesigns relativ gut.
Wie stehst du zum Thema Hover-Effekte?
Hover-Effekte. Auch da, ich glaube, es ist tatsächlich ähnlicher Faktor wie gerade. Der Nutzenfaktor darf halt dadurch nicht gestört werden. Also wenn ich einen Hover-Effekt einbaue irgendwo, dann muss der meiner Meinung nach auch ein Ziel haben. Also beispielsweise, dass ich meine, Hover ist ja immer, wenn ich quasi mit der Maus irgendwo drüber fahre und dann passiert irgendwas. Und im Normalfall signalisiert mir das als Nutzer ja, da kann noch mehr passieren. Also
da gibt es was zu tun.
Da gibt es was zu tun. Im Fall, also der bekannteste Hover-Effekt ist ja, glaube ich, der Button, der Knopf auf der Webseite. Ich habe irgendwo einen eingerahmten Text und wenn, oder ich muss ihn nicht mal eingerahmt haben. Es reicht auch, wenn der Text an und für sich einen Hover-Effekt hat. Und ich fahre da mit der Maus quasi drüber. Der Text leuchtet rot oder der Button im Hintergrund leuchtet rot und ich weiß als Nutzer, aha, hier kann ich draufklicken, da geht's weiter. Wenn es natürlich passiert, ohne dass ich da draufklicken kann, einfach nur aus Spaß, dann habe ich halt wieder was, was den Nutzer nicht nur verwirrt, sondern was auch, ja, ich sag mal, alle anderen Button-Elemente auf der Webseite, die wirklich einen Nutzen haben, ja, korrumpiert, weil die kann ich dann, also dann ist diese Implikation in meinem Gehirn nicht mehr da, dass ich diese anderen Buttons halt auch nutzen kann und sollte. Also auch da, wie gesagt, nicht übertreiben, da einsetzen, wo es sinnvoll ist und im Sinne von, im Rahmen von Hover-Effekten wirklich auch nur da, wo sie einen Sinn haben. Also es gibt bestimmt den einen oder anderen Einzelfall, wo es nicht unbedingt ja einen Knopfdruck suggerieren muss, einen Mausklick suggerieren muss, aber aus dem Akuten, glaube ich, ist es dann doch ja eher die Ausnahme zur Regel, dass sowas mal der Fall ist. Aber auch da natürlich, wenn man überlegt und durchdacht designt, dann ist das bestimmt auch möglich. Das möchte ich jetzt auch nicht ausschließen. Ich meine, es gibt ja viele solche Designfaktoren, die man halt einfach überlegt einsetzen muss. Kommt, glaube ich, im Endeffekt, also wir haben es jetzt schon so oft erwähnt, aber es kommt, glaube ich, auf viele Sachen dann einfach zurück. Das ist ja auch der Grund. Ich sag mal als grobes Beispiel, es gibt ja beispielsweise den Effekt, dass man in Texten einzelne Wörter, die einfach wichtig sind, um den Inhalt zu erfassen, dass man die zum Beispiel fett gedruckt. Dann muss man halt wieder weiterdenken und halt schauen, okay, einerseits, was ist zum Beispiel jetzt der Sinn, den ich mit der Seite verfolge? Will ich, dass ich, oder was möchte der User auf meiner Seite machen? Will der User sich den Text durchlesen? Dann ist sowas hinfällig. Dabei meine ich jetzt vor allem Newsartikel zum Beispiel oder Zeitungsartikeln. Wenn ich da als Nutzer draufgehe, dann will ich ja lesen, was da drin steht. Also dann habe ich sowieso schon das Verlangen, mir den Text komplett durchzulesen. Dann ist sowas beispielsweise hinfällig, weil warum mache ich sowas? Damit die Leute den Text schnell überfliegen können und sich dann halt die wichtigen Begriffe und Worte, ja, beim Überfliegen schon ja, verinnerlichen können. Und das macht natürlich keinen Sinn, wenn die Leute sowieso den ganzen Text lesen wollen. Beziehungsweise auch das muss natürlich subtil geschehen, wenn ich das so stark und oft auf der Webseite wiederhole, dass ich am Ende mehr markierten und dicken Text habe als normalen, dann habe ich damit halt auch keinen Nutzen erzielt. Und dann ist natürlich auch wieder der Faktor Hover-Effekt und Link. Es sollte natürlich nicht den Nutzenfaktor der Webseite korrumpieren. Ich merke schon, wir drehen uns hier zumindest philosophisch im Kreis, was ja nicht schlecht ist, weil ich glaube, es relativ viele Parallelen zwischen den verschiedenen Elementen gibt. Ich darf natürlich nicht meine Links fettgedruckt machen und das als einziges Merkmal dastehen lassen und dann ja trotzdem diese fetten Textelemente einbauen, weil was passiert natürlich beim Nutzer? Er weiß nicht mehr, wo er draufklicken soll und was jetzt eigentlich ein Link ist und was nicht. Und wie gesagt, überlegt, nutzen, sowas.
Ansonsten muss man eben beim Klassiker bleiben, der blaue und übergehende Helle.
Wir lieben ihn doch alle.
So haben wir ihn kennengelernt und so.
Lassen wir ihn fallen. Oder auch nicht. Nee, ja. Also ich glaube, es ist einfach eine grundsätzliche gute Zusammenfassung. Also du kannst mir gerne widersprechen, wenn ich das so sage. Aber modernes Webdesign ist für mich überlegtes Webdesign. Modernes Webdesign ist für mich angepasstes Webdesign. Und modernes Webdesign kann dynamisches Webdesign sein, muss es aber nicht.
Ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung der letzten 20 Minuten. Ich möchte noch eine Sache ansprechen, die demnächst wichtig wird, nämlich das Thema Barrierefreiheit in Webseiten, wo du ja gerade schon die Lesbarkeit und die Überfliegbarkeit von Texten angesprochen hast. Nämlich ab 2025 müssen alle Produkte und Dienstleistungen, ab dem 28. Juni genauer gesagt, alle Produkte und Dienstleistungen, die nach diesem Datum in den Verkehr gebracht werden, müssen barrierefrei sein. Und dazu gehören auch viele Websites. Allerdings gibt es da eine Ausnahme, nämlich private Websites zählen nicht dazu und auch rein geschäftliche B2B-Websites zählen auch nicht dazu. Mhm. Und dann gibt es noch einige kleine Ausnahmen für Kleinunternehmer und Unternehmen, die weniger Umsatz als, ich glaube, 2 Millionen oder so im Jahr haben. Die sind da auch noch ausgenommen. Aber die meisten B2C-Websites und auch Online-Shops sollten 2025 auf jeden Fall barrierefrei gemacht werden. Mhm. Wer da einen entsprechenden Shop hat, sollte sich rechtzeitig informieren, nicht, dass es dann irgendwie wieder zu einer großen Abmahnwelle kommt.
Auf jeden Fall. Bei der ganzen Google-Sache, ne?
Ja, diverse Male im Laufe des Internets, sei es bei der Einführung der DSGVO oder bei diesen Google-Font-Geschichten von vor 1-2 Jahren, wer sich erinnert.
Gut, das war dann in meiner Hochzeit. Das hat mich, glaube ich, noch am meisten betroffen.
Genau. So viel zum Thema Lesbarkeit, Barrierefreiheit moderner Websites. Wollte ich nur kurz einwerfen.
Barrierefreiheit auf Seiten heißt dann auch sowas wie leichte Sprache beispielsweise. Also nicht nur sichtbaren Bereich, sondern natürlich auch im inhaltlichen Bereich.
Ich denke, das zählt da auch dazu, ja. Dann haben wir hier einige unserer Lieblingsaspekte für moderne und, wie haben wir gesagt, zielgruppenorientierte Websites zusammengetragen. Natürlich gibt es noch viele, viele Punkte, die noch dazugehören, sei es natürlich gute Inhalte zu erstellen, Suchmaschinenoptimierung, ein typografisches und Farbschema-Konzept.
Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt.
Aber also,
ich wollte gerade sagen, dafür, dass ich mich hier auf das Grafische konzentriert habe, habe ich diesen großen Punkt eigentlich schon ausgelassen. Ja, natürlich ist es wichtig, aber das glaube ich, wir haben es jetzt schon mehrmals wiederholt. Ich glaube, das fällt unter ein ähnliches Schema wie bei allen anderen Sachen auch.
Sehr gut. Dann war das hier eine sehr kurze und kompakte Podcast-Folge. Aber wir sind ja auch so zu zweit gewesen.
Gut, ihr wart auch früher zu zweit bei den alten Podcast-Folgen. Das ist kein Argument, Marco.
Das ist kein Argument, um nicht auszuschweifen. Ich denke, es ist mal wieder ganz nett, wenn zur Abwechslung ein kurzes und knappes Wissenspaket zusammengetragen kommt. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann vergesst doch nicht, uns bei Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl auch zu abonnieren oder eine Bewertung zu geben. Und man kann ja bei Spotify seit neuestem bei den Podcast-Folgen auch kommentieren. Schreibt doch mal eure wichtigsten Punkte für ein modernes Webdesign in die Kommentare und dann lasst uns darüber diskutieren. Also, das war Podsmo Folge 15 und wir hören uns bald wieder.
Tschüss.